Verehrte Frau Großebner, ja, ich darf auch alle früheren Einlader begrüßen und auch vor allem natürlich die Anwesenden, auch Pater Augustinus. Vielen, vielen Dank, dass ich hier Gast sein darf. Wir haben ein großes Thema in der Tat. Es ist zweigeteilt. Wir werfen einen Blick auf die Religionen und im zweiten Teil dann auch auf die Philosophie. Und ich habe hier repräsentativ Edith Stein genommen. Jetzt weniger von der Heiligkeit her oder im Martyrium, sondern weil Edith Stein am Beginn des 20. Jahrhunderts mehrfach zum Thema Seele, und zwar auch im Blick auf Psychologie, also Psyche und Seele, die zusammenhängen, aber auch unterschieden sind, eine wichtige Arbeit geschrieben hat. Und sie fasst da auch Verschiedenes zusammen. Sie hat einen Teil der französischen Reflexion mitgenommen und natürlich einen Teil auch der deutschen Überlegung zum Thema Seele. Das wird mein zweiter Teil sein, da gehen wir dann in die Philosophie. Wir werden aber sehen, dass sich dazu auch eine Beziehung, Überschneidung sogar mit religiöser Auslegung der Seele ergibt. Bin ich gut verstehbar? Ja? Wunderbar. Ja, dann fangen wir mal an. Also der erste Teil mit den Religionen. Wenn wir Religionen nennen, im Plural sagen, ist ja von Anfang an deutlich, dass sie höchst unterschiedlich sind. Es geht jetzt auch gar nicht darum, sie einzuebnen. Woher und wohin des Daseins? Das ist ja Inhalt der Religionen. Und hier haben wir ja von der wissenschaftlichen Erforschung her eine Fülle von Antworten. Götter, Menschen, Dämonen, Kräfte und vor allem die Frage, was sich im Menschen tut. Also welche Kräfte den Menschen überhaupt besetzen, beseelen, zum Teil sogar besessen machen. Ja. Es ist noch nicht ganz klar, wie die Seele zu ihm gehört. Das werden wir alles jetzt nochmal untersuchen. Ich will aber trotzdem sagen, dass trotz aller Verschiedenheit der Religionen wir auf eine einigermaßen gemeinsame Antwort herauskommen. Ich will die Unterschiedenheit nicht unterschlagen, damit fangen wir an. Aber es bleibt doch ein gemeinsames, das ich dann herausstelle, bevor wir dann in die wissenschaftliche Überlegung übergehen. Also tröstlich. Aber wir bleiben bei dieser Unterscheidung und da möchte ich eine Anekdote am Anfang setzen. Immer ganz schön, wenn man das ein bisschen etwas humorvoll über die Bühne bringt. Im Jahr 2000 war noch einmal der Dalai Lama in München. Gigantopublikum Publikum natürlich im Olympiazentrum, ja. Er sprach Englisch und begann die Rede mit den Worten One World Religion, eine Weltreligion. Begeisterter Applaus, gar nicht aufgehört. Nachdem endlich Stille war, fuhr er fort, I do not like it. Jetzt kommt das absolut Verblüffende. Also das mag ich eigentlich nicht, hieß das. So, jetzt kommt das absolut Verblüffende. Tosender Applaus. Also zweimal wirklich unendliche Zustimmung. Und die Frage, entweder haben Sie den ersten Teil nicht verstanden oder den zweiten nicht verstanden oder, was natürlich die schöne Lesung wäre, man ist erleichtert. Vielleicht war sogar erleichtert, dass nicht alle Religionen immer schon dasselbe sagen und so eine Art Kuddelmuddel entsteht, in dem keiner mehr sich zurechtfindet. Ja? Also jedenfalls hat man dann im zweiten Teil auch nochmal applaudiert. Wir versuchen ein bisschen ähnlich. Wir gehen erstmal von der Unterschiedenheit aus, was die Seele angeht. Die Seele. Es ist immer gut, wenn wir... Ist das gut so, wie ich hier bin? Ja. Es ist immer gut, gerade auch im Deutschen, eine Wortwurzel aufzusuchen. Wir versuchen das dann auch noch bei anderen Wörtern, aber die Seele im Deutschen, erstaunlicherweise, obwohl es eher unwahrscheinlich klingt, im Germanischen gibt es eine Wortwurzel, die mit Wasser zu tun hat. Also Seele hat tatsächlich möglicherweise, es ist umstritten, aber viel spricht dafür, mit einem Wasser zu tun, also mit der See. Und zwar nach der alten germanischen Vorstellung, dass in dem See die Seelen der noch nicht Geborenen, auch noch nicht Gezeugten und vor allem auch der Toten sind. Die Toten sind ja nicht tot, sie halten sich in diesem Wasser auf. Also eine Seele, komischerweise, weil bei Seele ohnehin schon das Wort See drin steckt, aber es ist tatsächlich möglich. Es gibt einen kleinen Zweifel dran, macht aber nichts. Im Lateinischen haben wir die Anima, die kommt jetzt nicht von der Seele, also nicht vom See. Die Anima kommt jetzt tatsächlich vom Lebenshauch. Wir kommen beim einen sind wir beim Wasser, beim anderen sind wir jetzt bei der Luft. Aber auch in dem deutschen Wort Geist, das ja zur Seele gehört, das werden wir noch untersuchen, wie es gehört, haben wir in der Wortwurzel, das wird Sie erstaunen, dass man denkt kaum je über diese Wörter nach, das Wort Gischt. Gischt am Meer, also das Wasser, das hochsprüht, und zwar in einem Augenblick, wo der Wind hineinfährt. Wir haben also eine Verbindung zwischen Wasser und Luft. Merken Sie sich das? Also Geist hat, es hat mit der Schwere zu tun. Wasser ist ja die Lebenssubstanz schlechthin. Aber Luft ist jetzt dasjenige, was das Wasser auch leicht macht, hochwirbelt. Ja? Also wir könnten jetzt verschiedene Sprachen noch durchgehen. Wir bleiben jetzt erstmal dabei. Wir halten aber jetzt schon etwas fest. Wir haben im Wort Seele einen Begriff, der dem Menschen zugehört. Und zwar auch in einer Weise, dass wir hier eine Elementarkraft angesprochen haben. Elementar, hier ist etwas wirksam, also nicht nur etwas, was unfassbar ist, sondern es kommt schon aus, es hat mit einer Substanz zu tun, die in diesem Zusammenhang jetzt mit Wasser gleichgesetzt wird. Wir haben noch in anderen Vorstellungen, anderen Religionen, in diesem Sinne auch die Vorstellung, dass diese Seele, also etwas im Menschen, das eine Potenz ausübt, eine Macht ausübt, man kann noch nicht sagen, wie sie zusammengesetzt ist, in verschiedener Art unterwegs ist. Also wir haben etwas, was vom Körper zunächst mal unabhängig gedacht wird. Das werden wir später nochmal korrigieren müssen, aber zunächst die erste Vorstellung ist, dass mit dem Körper und im Körper gewissermaßen eingehaust etwas ist, was nicht wirklich körperlich ist. Das kann ich nicht festmachen. Also das Wasserelement auf der einen Seite, aber das Luftelement zeigt auch schon, dass wir das nicht wirklich fassen können. Ich unterscheide jetzt mal, oder einfach mal zur Hilfe, zur Überlegung. In den ältesten Traditionen, das geht auch so ein bisschen in die indianischen Traditionen, ist die Seele etwas, was noch keine deutliche Individualität hat. Es ist Lebenskraft, vielleicht ist das jetzt erstmal der allgemeinste Ausdruck. Noch keine deutliche Individualität, das heißt, wir haben in aller ersten Frühe so etwas natürlich wie die Seelenwanderung. Nach dem Tod, wenn die Materie abfällt, wandert die Seele. Das ist noch nicht bitte die Wiedergeburt. Wir müssen bitte unterscheiden, werde ich gleich noch machen. Seelenwanderung bedeutet, dass es Lebenskraft gibt, die dann einfach schweift. Ja? Und sie setzt sich dann auf irgendetwas. Sie kann sich auch auf Pflanzen setzen, auf Tiere. Es ist nicht, bei der Seelenwanderung ist noch nicht ausgemacht, ob sie sich wieder einen Menschen wählt. Ja? Aber sie kommuniziert, sie nimmt Anteil an einem Lebewesen. Es gibt auch die Vorstellung, tatsächlich, man nennt das die animistischen Religionen von Anima, also die beseelten Religionen, dass Seele auch in Steinen, in dem, was wir Material nennen, vorkommt. Und zwar deswegen, weil in den animistischen Religionen gar nichts tot ist. Die Dinge, die so aussehen, die Naturdinge, die sich nicht bewegen, die bewegen sich im Moment, wo ich sie fallen lasse. Das ist immer der Hinweis, dass sie doch lebendig sind. Also die schlafen nur. Ja? Aber man kann auch schlafende Dinge wieder wecken. Also insofern kann diese Seelenwanderung, dieses nicht greifbare, lebenskräftige, sich auch in Felsen, in Gebirgen, auch im Wasser natürlich, also in verschiedenen Materialien auch kundtun. Vor allem in Materialien, die selber sich bewegen. Beim Wasser ist es evident. Aber auch in der Sternenbewegung. Die Sterne haben auch eine Seele. Ja, sonst wären sie gar nicht bewegt. Lebenskraft heißt immer Bewegung. Lebenskraft heißt immer in Bewegung sein. Ja? Deswegen, wenn der Mensch stirbt und der Körper sich nicht mehr bewegt, klar, dann ist die Seele weg. Also Lebenskraft deutlich über Belebung, noch nicht genau individualisiert. Das Problem des Ich-Seins, Ich-Sagen-Könnens, ist etwas, was wir ganz spät haben. Das kommt in der Geistesgeschichte erst am Ende. Wir haben eher früher so eine Art Gemeinschaftsvorstellung, innerhalb derer, und zwar Gemeinschaft auch mit Pflanzen und Tieren, überhaupt mit der ganzen Erde. Und diese Seelenkraft bewegt sich. Im Englischen wäre das der Vigor, V-I-G-O-U-R. Also einfach eine Lebenskraft, die freischweift. Die hat auch keinen Namen im Einzelnen. Eine nächste Stufe, das wäre Indien, auch eine sehr alte Vorstellung. Da kommt jetzt schon ein anderer Gedanke. Was ich bisher erzählt habe, hat eine gewisse Gleichgültigkeit. Also warum bewegt sich eine solche freie Lebenskraft, wohin sie will? Da gibt es jetzt noch keine Gründe, warum sie sich in einen Stein niederlässt oder auf einen Stern oder anderswohin. Während wir im Hinduismus, eigentlich muss man im Plural sagen, es gibt natürlich Hinduismen, die Wiedergeburt jetzt schon eine bestimmte Zielvorstellung hat. Und zwar im Sinne, dass die Seele, die einen Leib verlässt, Gründe hat. In der Seelenwandlung hat sie keine Gründe, da wählt sie irgendwas. Aber jetzt hat sie Gründe, entweder wieder sich in einem Menschen anzusiedeln, und zwar aufgrund von dessen Taten. Also wir haben jetzt eine Form von Kausalität, die drin steckt, ja. Wer in seinem Leben Böses getan hat, jetzt kommt natürlich noch eine Ethik dazu, dessen Seele wird sich jetzt in einem niederen Lebewesen verkörpern. Das muss nicht nur ein Mensch sein, das kann eine Katze sein. Die Katze an meiner Ofenbank, schwierig, vielleicht meine Großmutter gewesen. Also von daher auch die Frage, also der Umgang mit Tieren ist in dem Sinne hochvorsichtig, weil wir natürlich im Tier letztlich auch eine Seele haben, weiß Gott, ob sie sich später in einem Enkel verkörpert oder von Anfang an schon aus derselben Sippe kommt. Ja? Also alles ist in diesem Sinne verwandt, aber wir haben ja einen Auf- und Abstieg der Seele. Ich mache darauf aufmerksam, wieder Geburt heißt auch wieder Tod. Es klingt immer so großartig, wiedergeboren zu werden. Also zum einen gibt es gar keine Garantie, dass meine Seele sozusagen auf derselben Ebene sich wieder einhaust. Na, da wäre man ja einmal einigermaßen gut bedient. Aber die Abstiegsmöglichkeit ist heftig. Die Aufstiegsmöglichkeit gibt es auch, aber zahlenmäßig natürlich sehr gering. Sehr viel weniger Menschen, die auf der oberen Ebene leben, aber sehr viele, die unten leben, ja. Und erst recht dann im Tier- oder Pflanzenbereich. Meine Seele kann auch in eine Pflanze eingehen. Schwierig, ja? Und nochmal, Wiedergeburt ist nicht schön. Wiedergeburt ist wieder tot. Ich muss wieder dieselbe Strecke durchlaufen. Also was wir im Westen so als Wiedergeburtstheorie haben, klingt immer großartig, ja? Es wird nicht wirklich bewusst, dass wir damit wieder in den Tod gehen. Immer wieder, 100.000 Mal, wenn es 100.000 Mal geschieht. Also es ist im Grunde genommen ein Kreislauf, der nirgendwo ankommt, wie alle Kreisläufe ja überhaupt kein Ziel haben. Deswegen, damit ist abgeschlossen, der historische Buddha verwirft dieses Moment, er verwirft es, er hält das für nicht zielführend. Und die letzte Wiedergeburt, wenn sie denn wirklich geht, ist eingeleitet durch ein Sterben schon vorher. Und eine berühmte Rede gehalten, Sterben vor dem Sterben, also an nichts mehr hängen. Auch meine Seele soll sich an nichts mehr hängen. Also wenn sie dann wirklich entlassen wird, sie wird im Grunde genommen auch nicht mehr als Seele leben, sie wird auch vergehen. Nirvana, Nir ist nichts und Vana ist Wehen. Sie weht dann ins Nichts, also mich gibt es nicht mehr. Mein Leib ist sowieso weg, aber auch die Seele verschwindet. Das heißt, das Schöne wäre bei ihm jetzt wirklich tot, aus. Also nicht eine Art Weiterleben, gar nicht. Das ist die harte Position, Sterben vor dem Sterben. Vorher schon wenig essen, wenig trinken, nicht anhaften, keine Sexualität, gar keine. Keine Kinder zeugen, keine Kinder gebären, nichts. Ja. Also Abstand und dann hat man die Chance, aus diesem Wirrwarr herauszutreten. Das sind die animistischen Religionen. Halten Sie mal fest, Seele, ja nicht in unserem jetzt präzisen Sinne, ist nicht so individuell gedacht, ja. Wir sind erzogen, wir sind durch das Christentum erzogen, eine Ich-Position einzunehmen, ein Ich zu formulieren, wir selbst zu sein. Hier hätten wir eine schweifende Lebenskraft. Also sozusagen eine Seele in einem sehr großen Umfang, die schweift, die alles erfüllt, die hochsteigt, die auch wieder verlässt und so fort. Und in diesem Sinne ist die Seele ja noch nicht sehr individuell gedacht. Das beginnt dann schon in dem Augenblick, wo dann Strafe oder Belohnung einsetzt, ja, da wird die Seele dann schon deutlicher einem Individuum zugeschrieben. Wenn Sie Zeit haben, Thomas Mann, immer wieder zur Empfehlung, der hat einen alten indischen Mythos wieder aufgegriffen, die vertauschten Köpfe. Fürchterlich zu lesen, nehmen Sie einen schönen Sonntag, weil Sie hinterher sind, sind deprimiert. Nee, wirklich, weil es ist großartig geschrieben, Thomas Mann immer, ja, einfach sprachlich. Die vertauschten Köpfe, zwei Paare unternehmen eine Reise, zwei Männer, zwei Frauen. Ein Mann opfert zwischendrin in einer Höhle einer Göttin. Das Opfer gefällt ihr nicht, sie schlägt ihm den Kopf ab. Seine Frau betritt dann die Höhle und sieht den toten Gemahl. Sie schickt dann den anderen rein, weil sie ihn bittet, da zu helfen. Der verliert auch seinen Kopf. Es hat eine Bedeutung, die jetzt nicht wichtig ist. Ja, die beiden Frauen stehen also fassungslos vor den Leichen und bitten die Göttin, und die Göttin lässt sich jetzt endlich erweichen. Und jetzt setzen die beiden Frauen die Köpfe wieder drauf, aber peinlicherweise schlecht beleuchtet, den falschen Kopf auf den falschen Körper. Das ist eine indische Tradition, das ist jetzt nicht Thomas Mann. Thomas Mann hat es nur nacherzählt. Ja. Jetzt müssen die beide, jetzt ist die Frage, mit wem bin ich jetzt verheiratet? Mit dem Kopf oder mit dem Abwärtskopf? Sie merken, da kommt der Wirrwarr. Ja, das ist dieses unglaublich Unklärbare. Und für Thomas Mann ist diese Erzählung ein Kennzeichen der menschlichen Ausgesetztheit, Brüchigkeit. Genau genommen die Frage, wer bin ich, wem gehöre ich, wer ist der andere, das lässt sich gar nicht mehr entscheiden, verstehen Sie? Und in dem Sinne ist Seele jetzt als Lebensprinzip, als Lebenskraft auch nicht sehr genau definiert. Sitzt die Seele im Kopf, dann wäre der Mann, der den richtigen Kopf trägt, mein Mann. Aber sitzt sie mehr unten, ist immer auch die Frage, da kommen wir noch dazu, hat die Seele überhaupt einen organischen Sitz? Damit hat sich auch Europa beschäftigt. Wo wohnt sie denn genau? In der indischen Tradition wird das nicht entschieden, kann überall wohnen. So, jetzt müssen wir also mit dieser vertauschten Existenz zurande kommen. Ich gehe einen Schritt weiter. Entwickeltere heißt jetzt Religionen, die aus dem Mythos herauskommen. Mythos bedeutet, es gibt große Erzählungen über das Leben, über die Götter, die Dämonen, über die innere Struktur des Daseins. Sie wird aber nicht abstrakt geschildert, sondern sie wird in Kämpfen, Auseinandersetzungen, Abenteuern geschildert, und der Leser muss herausbringen, was damit gesagt ist. Es gibt keine Zusammenfassung, in der dann steht, wie Seele ist, ja, sondern sie wird bildlich dargestellt. Und in den größeren, in den weiterentwickelten Religionen wird die Seele nun deutlich, deutlich greifbarer, und zwar schon individualisiert. Bisher haben wir so diese allgemeine Kraft, aber tatsächlich, das beginnt auch schon in China, die Lebenskraft wird dann deutlich jetzt schon auf den Menschen zugeordnet. Es ist dann meine Seele, es kann auch eine Stammesseele geben, das wäre noch die allgemeine Reform, aber die Stammesseele hat sich dann schon in meiner eigenen Seelenkraft konkretisiert. Und aus diesem Grunde wird dann auch, das können wir an den Bestattungsriten ablesen, die Bestattung deutlich, also singularisiert, im gewissen Sinne auf das Individuum hingerichtet. Das kennen in China, kann ich das einfach kurz mal sagen, obwohl wir heute ja natürlich eine andere schwierige Überlagerung haben. Aber in China, und das schauen wir uns gleich nochmal in Europa an, die Seele ist sowas wie eine schattenhafte Repräsentation des Menschen, aber sie muss mit allem ausgestattet werden, was den Betreffenden auch im Leben auszeichnete. Also sie hat nochmal das Abbild des Verstorbenen. Deswegen wird die Seele in der Regel auch ernährt. Das wird sie in sehr vielen Kulturen. Bei den Etruskern hat in die Gräber auch ein Schlauch geführt, man hat dann Wein reingegossen. Also Schlauch bis zum Mund des Toten. Das ist übrigens heute noch in Russland der Fall, jedenfalls hat mir das ein Russe erzählt. Auch da ist der 1. November der Gedenktag an die Toten, da geht man auf die Gräber und schüttet in diesem Fall Wodka drüber. Aber auf jeden Fall, also die kommen auch zu trinken. In China bekommt sie auch Autos aufs Grab, also jedenfalls bei Höhergestellten, Autos, damit die Verstorbene im Jenseits ein Auto hat. Ähnliche Dinge, übrigens teilweise sogar Kleidungsstücke. Es ist schon bewusst, also das ist jetzt schwer zu entscheiden, natürlich ist das Symbol, sind das Symbolgaben. Aber es ist völlig eindeutig, dass der betreffende Mann oder Frau tatsächlich eine Existenz führt, mit der die Lebenden nicht nur verbunden sind, sondern mit der sie verbunden sein müssen. Die Ahnenverehrung ist gerade für Asien ein unbedingtes Muss, aus dem Grunde, weil diese Herkunft bedankt wird. Und wenn der Dank an die Vorfahren fehlt, dann wird diese Generation nicht gelingen. Also insofern versorgt man die Ahnen mit allem, was sie brauchen, ist völlig klar. Ich wiederhole nochmal den Satz, die Toten sind nicht tot. Aber sie sind in diesem Fall jetzt tatsächlich auch Individuen. Und man versorgt die individuelle Seele mit solchen mit solchen Gaben, also auch Lieblingsessen, Lieblingsdinge, die jemand gehabt hat, man legt die einfach aufs Grab nieder. Ich gehe mal kurz nach Ägypten, weil wir hier eine schöne Hieroglyphe haben. Wie stellt man überhaupt Seele dar? Das ist noch ein neues Problem. Also das alte Ägypten hat eine Hieroglyphe, auch um Tod oder auszudrücken, nämlich eine Barke, die auf dem See fährt, ein Schiff, einen Mast, daran bläht sich ein Segel. Die Seele sehen Sie nicht, die Barke und das Segel sind nicht die Seele. Aber das Segel bläht sich vom Wind, der es wegtreibt. Das heißt, der Wind ist die Seele. Also natürlich ist das Ganze irgendwo die Seelenfahrt, die Seelenreise, ja? Aber der Wind ist die Kraft, die da diese Barke wegträgt. Man kann also die Barke und auch noch das Meer lesen, nochmal als die materiellen Substrate. Aber der Wind, der die Segel bläht, treibt jetzt das Schiff in eine andere Richtung, ja? Dabei ist noch interessant, ob es rechts oder links geweht wird. Ja, links ist normalerweise die Totenrichtung. Also wie stellt man Seele dar? Das ist schwierig. Also hier wird es über das Luftelement noch dargestellt. Aber auch hier nochmal, 3/4 der Produktion des alten Ägypten dient dem Erhalt der Toten, auf der Totenstadt, übrigens dann links des Nil, links sind die Totenstädte, rechts die Lebendigen. Aber erhalt insofern als wochenlange kostspielige Einbalsamierungen des Leichnams. Mehrfach Särge, nicht einer reicht, mehrfach Särge. Luxuriöse Ausstattung, Bemalung kennen wir auch ganz großartig. Dazu dienen, wir nennen das ein doppeltes Diesseits aufzuführen, weil der Tote selbstverständlich lebt. Und es ist klar, und es ist auch in dem Sinne interessant, gerade bei dieser alten Tradition hat der Tote eigentlich 3 Seelen. Jedenfalls in der hohen Schicht. Für die niederen gilt immer wieder etwas anders. Wir haben eine K-Seele, K-A geschrieben. Die K-As, also die K-Seele heißt sie, muss in der Nähe des Toten, die verweilt in der Nähe des Toten, die ist auch in der Grabkammer. Die geht nicht weg. Bei aller Schwierigkeit, das zu lesen, bedeutet es in der Regel auch die Sippenseele, also die Verwandtschaft, die große Stammesseele, die Lebenskraft, die den Stamm belebt hat. Vor allem bei den Pharaonen ist die K-Seele ausgesprochen ausgeprägt. Es gibt die Ba-Seele, B-A. Ba-Seele, das ist jetzt die individuelle. Also hier am ersten hätten wir die Seele, die Kraft, die den Stamm belebt hat. Jetzt ist tatsächlich das Individuum gemeint. Und es gibt die Ach-Seele, so wie wir das deutsche Ach sprechen, eine Ach-Seele, die auch wandern kann. Das ist merkwürdig. Die Ach-Seele kommt eigentlich nur sehr hochgestellten Personen zu, die also nochmal auf ein Gebiet abgehen können. Die müssen sich nicht direkt beim Leichnam aufhalten. Die enthält im Grunde genommen die Potenz des Toten. Er kann dann auch die Ach-Seele kann auch die Lebenden besuchen. Das tut die K-Seele gar nie, die Ba-Seele auch nicht. Also die sind stärker am Leichnam. Aber dann die Ach-Seele ist die in gewissem Sinne eine Potenz nach außen hat. Interessant. Diese Überlegungen bedeuten, dass wir in der Tat nochmal den Toten genau dasselbe zudenken wie den Lebenden. Also das ganze Grabkultur ist nicht den Toten gewidmet, das ist in unseren Augen so. Sie leben, aber sie leben auf andere Weise. Und diese Seelenkräfte umgeben sie. Vor allem die K-Seele schützt auch den Leichnam vor Beraubung. Das tut sie nicht, vor der modernen Archäologie leider nicht. Aber normalerweise wäre die K-Seele dafür zuständig, dass nichts passiert. Und zwar auch in der Vorstellung, dass der Leichnam wieder lebendig werden könnte. Ja? Also da müssen wir jetzt tief reingehen. Ich bin auch keine Ägyptologin. Aber es ist unglaublich interessant. Der Leichnam ist eigentlich nur im Schlaf. Wir haben das immer, also das ist so eine ganz alte Vorstellung, das habe ich vorhin schon gesagt. Die Dinge, die sich nicht bewegen, sind nicht eigentlich tot. Wir haben gar keine Vorstellung eines pur materiellen Daseins. Wir sehen aber nicht wir sehen ihre inneren Strömungen nicht. Wir sehen gar nicht wirklich, sie könnten aber wieder aufwachen. Ja? Im Märchen wachen ja dann auch Steine wieder auf oder andere Dinge. Und in diesem Sinne ist die K-Seele diejenige, die schützt davor, dass der Tote verunehrt wird. Er könnte ja auch wieder kommen. Ja? So, also jetzt fassen wir mal zusammen an dieser Stelle, bevor wir auf die monotheistischen Religionen kommen. In dieser Seele haben wir das Individuum, also in diesem entwickelten Zustand bereits das Individuum gefasst. Es ist nicht die Lebenskraft allgemein, es ist meine Lebenskraft. Und zwar eine, die ganz intensiv mit dem toten Leib noch zu tun hat, von ihm auch noch angefordert wird. Also gerade in der Weise, dass man ihn nicht verlassen darf, man darf den toten Leib auch nicht verunehren. Man muss ihm auch bringen, was er eigentlich zum Leben bräuchte, konjunktiv. Und die Seele ist diejenige, die dieses Lebensprinzip darstellt. Sie bleibt bei ihm, sie verlässt ihn nicht wirklich. Man kann dieses Lebensprinzip immer wieder treffen. Also auch die Besuche der Seele bei den Angehörigen, gerade bei dieser Ach-Seele, die kann sich mit mir in Verbindung setzen. Ja. Also nochmal, wir hätten vielleicht den einfachsten Satz, wenn Sie sich was ganz Einfaches merken. Wir können Seele mit Leben übersetzen. Seele ist das Lebensprinzip. Leben. Und Leben wird natürlich normalerweise anschaulich in der Materie. Aber wenn die Materie nicht sich bewegt, dann kann man das nicht erkennen. Aber man weiß es. Man weiß es, dass dieses Lebensprinzip nicht weggegangen ist. Eine letzte Überlegung gilt jetzt den großen Religionen. Dort wird die Seele jetzt deutlich nicht nur individualisiert, sie wird personalisiert. Das ist noch ein weiterer Schritt. Wir gehen mal gleich dahin und wir bleiben im Moment noch bei der jüdischen Tradition. Wir haben ja im Buch Genesis bei der Schaffung Adams, also im zweiten Schöpfungsbericht, der erste hat das gar nicht, der erste braucht das gar nicht mehr. Der erste Schöpfungsbericht Genesis 1 ist, ja, das ist, wie soll man sagen, das ist ein Meisterstück der Unanschaulichkeit. Ein Meisterstück der Unanschaulichkeit. Gott schafft, wir wissen aber nicht wie. Durch das Wort natürlich, ja. Aber er schafft den Menschen, er sagt es und sie sind da. So. Einfach so. Und zwar beide gleichzeitig. Es ist sicher schon aufgefallen, dass die beiden Schöpfungsberichte unterschiedlich angelegt sind, ja. Und beide tragen das Ebenbild, darauf kommt es jetzt an. Ja, der zweite Schöpfungsbericht ist viel älter, oder vermutlich älter, kommt aus Mesopotamisch noch unterlegt. Dort ist Gott der Töpfer, da braucht er eine Zeit lang, bis er den Adam getöpfert hat. Und Eva wird später noch herausgeholt, nicht mehr aus der Erde, das ist ihr Privileg, sie kommt schon aus dem Fleisch des Mannes. Aber entscheidend ist jetzt der Moment der Beseelung. Und der Moment der Beseelung ist die Verlebendigung. Bisher hat Gott einen toten Körper gemacht. Was tut er? Er haucht ihn an. Jetzt sind wir bei einem Luftsymbol. Nochmal der Odem Gottes. Das entspricht dem, was wir in der ägyptischen Hieroglyphe haben, ne? Wenn die Seele abgebildet wird als Wind, aber sie können natürlich Wind nicht darstellen. Also sie müssen ein geblähtes Segel darstellen, damit man das überhaupt sieht. Also dieser Odem ist etwas sehr Unsichtbares. Hier rückt die Seele in dieses sie ist Bewegungsprinzip, absolut, genau einem Individuum zugeordnet, jetzt nicht mehr allgemein schweifend, nicht mehr die alte Lebenskraft in der Seelenwanderung. Es ist meine Seele und sie entspricht dem Odem Gottes. Das ist die Übertragung übrigens auch der Göttlichkeit. Das lebendige Leben Gottes wird mir übertragen und am Ende meines Lebens hauche ich es aus. Ja? Also die Seele ist wirklich über den Hauch dargestellt. Dazu noch eine Bemerkung. Es gibt hier natürlich auch die Skepsis. Wir haben im Buch der Weisheit eine interessante Religionskritik. Ja? Also in der jüdischen Tradition beginnt ja die Religionskritik auch sehr schnell. Also es wird viel erzählt, vieles sehen wir gar nicht. Ja? Also soll man überhaupt daran sich heften? Und im jüdischen Buch der Weisheit, Kapitel 1 bis 2 geht das, die landläufige Skepsis. Stimmt das überhaupt, was uns da erzählt wird? Ich lese das mal vor, das ist eine ganz tolle Stelle, 4. Jahrhundert vor Christus, könnt ihr heute in der Presse stehen. Kurz und traurig ist unser Leben. Für das Ende des Lebens gibt es keine Arznei, man kennt keinen, der aus der Welt des Todes befreit. Punkt. Durch Zufall sind wir geworden, also nichts mit Odem. Danach werden wir sein, als wären wir nie gewesen. Keine Grabbeigaben. Der Atem in unserer Nase ist Rauch. Das Denken ist ein Funke, der vom Schlag des Herzens entfacht wird. Verlöscht er, dann zerfällt der Leib zur Asche, der Geist verweht wie dünne Luft. Jetzt kommt die Schlussfolgerung, die ist absolut heutig. Auf, lasst uns die Güter des Lebens genießen, die Schöpfung auskosten, wie es der Jugend zusteht. Und der Rest ist Asche. Okay, aber also über Asche brauchen wir uns eigentlich nicht unterhalten. Eigentlich ein fantastischer Text, Buch der Weisheit. Das heißt, gewiss ist gar nichts. Das ist jetzt schon die Skepsis, ja. Da man die Seele nicht sieht, also was soll der Tod viel sein, ja. Und für das Judentum gibt es ja auch in dem Sinne jetzt zwar schon eine Totenbestattung, aber im Unterschied zu anderen Traditionen eben nicht mal eine Verdoppelung, also Verdoppelung nochmal des Lebens im Jenseits. Die ersten eigentlich 8 Jahrhunderte glaubt man eigentlich gar nicht mehr an eine, glaubt man nicht an eine Auferstehung oder eine Wiederkehr. Es gibt die Gehenna auf der einen Seite und die Sheol auf der anderen Seite. Gehenna wäre die Hölle, aber Sheol ist die Unterwelt. Möglich, dass die Toten da hinkommen. Auch im Psalm heißt es dann, in der Unterwelt wird dich keiner preisen, da ist einfach dunkel. Also es gibt sowas wie einen Aufenthaltsort, aber absolut unattraktiv. Keine Auferstehung. Und das wird von den Griechen und den Römern wiederholt. Wenn es Seele gibt, also schon bestritten, ob sie wirklich existiert, ist die Unterwelt dunkel, sie ist feucht, sie ist kalt, sie ist scheußlich. Man wird nicht zu Tode gemartert, also es ist nicht die Hölle. Es gibt auch keine Bestrafung in diesem Sinne, aber man ist wirklich des Lebens beraubt. Man vegetiert. Vegetieren heißt, man lebt wie Gemüse. Ja? Also man hat keinen wirklichen Austausch. Was Orpheus Eurydike zurückholt in der griechischen Tradition, sie folgt ihm als Schatten, ja, ist ja noch gar nicht wirklich verkörpert wieder. Er darf sich nicht umdrehen, die Frage immer, warum nicht? Es gibt grundsätzliche Verbote, in dieses Reich hineinzuschauen, weil man dann ihm ähnlich wird. Das ist eine Möglichkeit. Aber auf der anderen Seite auch eine Möglichkeit zu sagen, er erkennt sie gar nicht. Er hat sie gerufen, sie kommt, aber wenn er sich umdreht, ist sie scheußlich. Also sie ist nicht das, was er kennt, ja, deswegen soll er sie auch nicht anschauen. Er dreht sich trotzdem um und das Ganze ist verloren. Also unten, ich zitiere einen kleinen Satz von eines Kaisers, er spricht seine Seele an mit Animula, o Seelchen, Animula, also es ist ein zärtlicher Ausdruck. Und er fügt hinzu, dass diese Animula, sie wird frieren. Er steht vor dem Tod und jetzt wird sie frieren. Also er tröstet sie. Aber der Trost reicht nicht, weil es gibt keinen Exitus. Ja. Es gibt ein Unten. Also wir haben jetzt nicht mehr die Vorstellung nochmal, dass diese Lebenskraft sich irgendwo wieder realisieren kann. Das kann sie deswegen nicht, wenn die Seele sehr deutlich, achten wir mal drauf, eine innere Logik, wenn die Seele sehr deutlich meine Seele ist, meine Lebenskraft, meine Mitte, dann kann es nicht sein, dass sie später wieder in einem anderen Lebewesen sich niederlässt. Ja? Und mit meinem materiellen Tod ist dann die Seele heimatlos, entweder das verlöscht sie wie ein Funke, wie eine Asche, oder sie geht in die Welt des Todes und wir sind, also es ist nicht unangenehm, aber es ist auf gar keinen Fall angenehm. Es ist nichts mehr. Das heißt, der Tod ist hier schon die Schranke. Und die alte Welt, also vor allem Griechen und ganz lange Zeit Israel, kann nicht denken, dass diese Seele in irgendeinem Sinne wieder in ihre Lebenskraft, in irgendeine Form von Lebenskraft zurückkehrt. Also es beginnt erst im Buch der Makkabäer. Wenn Sie das nochmal lesen, dann am Ende des Alten Testamentes, da beginnt so die Hoffnung, und zwar aufgrund der Märtyrer, die ja erschlagen werden in diesem Fall, oder gekreuzigt sogar, von Römern und Persern, beginnt die Hoffnung, dass Gott das Blut der Märtyrer nicht einfach versickern lässt, sondern dass er sie wieder ins Leben ruft. Das sind aber erst die Märtyrer, die das Empfinden nahebringen, Gott kann die doch nicht einfach nur sozusagen absorbieren lassen. Ja? Da muss ja etwas kommen. Und dann beginnt so langsam der Gedanke der Auferstehung, aber ganz blass. Und da hat die Seele die erste Kraft. Aber nochmal, je deutlicher die Seele als meine Lebenskraft, als meine Lebendigkeit gefasst wird, desto weniger kann ich mich sozusagen über Seelenwanderung oder Wiedergeburt oder über diese allgemeine schweifende Lebendigkeit trösten, denn mich wird es dann nicht mehr geben. Sie haben den inneren Zusammenhang verstanden. Deswegen kommen wir jetzt zu der Frage, das Christentum wird diese Position neu beantworten. Es ist auch nur das Christentum, das es so in eine Wendung bringt. Die Juden haben angefangen, aber die Die Kurve ist genommen, aber sie gehen nicht sehr weit, weil sie gar nicht weit gehen können. Werden wir gleich sehen. Das heißt, was ist mit der Seele nun tatsächlich, wenn der eigene Tod erst einmal meine Lebenskraft entweichen lässt? Sie halten bitte immer noch mal fest, Seele wird über Odem, also über den Atem Gottes, der mir durch die Nase eingeblasen ist, erstmal Genesis, gekennzeichnet. Seele ist Lebenskraft, ist meine Lebendigkeit. Seele wird immer über Bewegung und Leben dargestellt. Aber jetzt kommt das Interessante und Wichtige und natürlich auch in gewissem Sinne bedrängend, weil nun die Seele, meine Seele, entweder eben in diese Schattenwelt abtaucht, das ist eine Möglichkeit, also so kann gedacht werden, so denken die Römer, die Griechen, oder sie wird vernichtet, das ist auch noch Buch der Weisheit, also eine Skepsis, die auch bei den Juden da ist, wer weiß überhaupt, was passiert, kein Mensch weiß es. Und jetzt kommt eine andere Möglichkeit, kann sie denn weiterleben? Wir haben schon Weiterleben erfahren, und zwar in der Form von Verdoppelung des Diesseits, auch schon individualisiert, das ist schon interessant. Ägypten hat schon eine individualisierte Form, aber eben auch nicht in der Form der Auferstehung, sondern im Grunde genommen wird das jetzige Leben weitergeschrieben. Der Leichnam darf nicht verwesen, er muss genug zu essen haben. Bei den Pharaonen ist es unglaublich kompliziert, die müssen täglich versorgt werden mit Essen, unglaublich komplizierter Ritus, damit sie überhaupt am Leben bleiben. Ja, ist auch eine Möglichkeit, sozusagen die Toten nicht tot sein zu lassen, einfach ihn weiter zu bedienen. Das zehrt enorm an der Kraft der Lebenden. Also man hat eben ausgerechnet, die Kunsthistoriker, dass das alte Ägypten 3/4 seines Bruttosozialprodukts an die Toten wendet. Ja. Also die ganze Technik ist eine enorme Technik, es ist Medizintechnik, es ist Malerei, also wir hätten die Kunst überhaupt nicht, wenn dieser Gedanke nicht gewesen wäre, wir müssen das Leben verdoppeln. Es muss bleiben, wie es ist. Aber es gibt in dem Sinne keine Auferstehung, ne? Es gibt jetzt keine Veränderung. Christentum. Damit will ich mal den Bogen schließen. Das ist die, jetzt kann man sagen, natürlich reden wir jetzt davon, weil wir in der Regel wahrscheinlich Christen sind, aus dem christlichen Raum kommen. Trotzdem bitte kein Appell an das, was man immer schon weiß. Es ist tatsächlich so, dass das Christentum bestimmte Dinge denkt, die andere Religionen nicht denken. Ich fasse nachher nochmal zusammen, dass wir in der Seelentradition schon eine Übereinstimmung haben. Aber wir haben nicht One World Religion, das gibt es dann trotzdem nicht. Ich behalte mir den Satz noch vor, der kommt nachher. Aber im Moment sind wir noch bei der Unterscheidung, und das Christentum hat nun die folgende Unterscheidung, dass das Leben eben gerade mit der Beseelung beginnt. Umgekehrt, dass der Mensch beginnt mit der Beseelung seiner körperlichen Substanz. Wenn man sehr genau ist, dann eben in der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle beginnt schon die Lebendigkeit. Da hat sich einfach mal den Satz, Seele ist mein Leben, mein individualisierter Lebens, meine Lebenspotenz. Diese Lebenspotenz kommt an ein Ende, wiederum über ein Aushauchen, auch sinnbildlich, der letzte Atem. Das ist eine Erfahrung, genau dann verstummt ja wirklich alles. Und die Frage, was geschieht? Jetzt kommen wir in einen Bereich, den wir nicht beweisen können, in dem es nur Traditionen gibt. Aber die Tradition denkt logisch. Und zwar im folgenden Sinne, dass gerade die Gottebenbildlichkeit, sagen wir es etwas abgekürzt, die Göttlichkeit des Menschen, wir haben den Odem Gottes, nicht zulässt, dass dieser Odem einfach verweht. Der tote Körper wird beerdigt, der zerfällt, ist überhaupt nicht die Frage dran. Aber das, was nun als letzte Übergabe, gewissermaßen als letzter Hauch aus uns entwichen ist, also jetzt nochmal auch unsichtbar, überhaupt nicht zu greifen, aber die Präsenz des Toten spürbar ist, auch dann, wenn der tote Körper neben einem lebt. Also seine Persönlichkeit, jetzt sind wir dabei, seine Persönlichkeit ist da. Wir sind in einem Alter, die meisten, die sicher schon Menschen haben sterben sehen, wo aber dieser Eindruck des Bleibens, also der Präsenz des Toten, auch wenn er nicht mehr atmet, sehr stark ist. Das ist auch eine erfahrungsmäßige Tatsache, er ist keineswegs weg. Es ist auch fast unmöglich zu denken, dass er überhaupt weg ist. Es geht gar nicht. Das heißt, dass wir hier eine Ablösung einer lebendigen Seele, nennen wir es nochmal, vom Körper haben. Und das ist jetzt die Schwierigkeit der Vorstellung. Deswegen bemühen wir jetzt mal nicht die Vorstellung, sondern einfach mal Glaubensaussagen oder Aussagen der Theologie. Nach dem Tode ist diese Lebenskraft meine, individuelle, persönliche, nicht tot. Das ist gesichert durch die Nähe zu Gott. Also ich trage nach wie vor, dieser göttliche Atem bestimmt mich nach wie vor. Es ist trotzdem, und das macht jetzt die Schwierigkeit aus, noch eine Brücke. Eine Brücke, die wir noch nicht betreten haben, weder in Gedanken können wir sie betreten, aber wir können sie nicht wirklich vorstellen. Dass genau diese Seele, also meine persönliche Seele, Lebenskraft, sich noch einmal, und das ist ausnehmend fürs Christentum, andere sagen das nicht, mit meinem Leibe vereinigt. Wir sind beim Thema der Auferstehung. Es gibt hier verschiedene theologische Traditionen, auch dass die Auferstehung gleich geschieht. Länger und älter und ich denke auch vom Evangelium besser gedeckt, ist die Vorstellung, dass sich die Seele in einer Art von Zwischenaufenthalt bei Gott hoffentlich aufhält. Ein klein wenig gestützt, empirisch auch durch die Möglichkeit, mit unseren Toten, also vor allem mit denen wir lieben, in bestimmten Sinne Kontakt zu halten. Schwierig, wenn man das will und es geschieht nicht. Man möchte mit ihnen sprechen, es gelingt nicht, ich will das einfach mal sagen. Manchmal wird es einem geschenkt, aber sehr manchmal, und da ist dann schon der Eindruck, dass sie wirklich da sind. Ja, ja, die Frage, wird sie nicht richtig da? Also wie intensiv kann so ein Kontakt sein? Es gibt zu viele Erfahrungen, als dass man das von der Hand weist. Trotzdem, es ist noch nicht vollständig. Und die innere Logik besteht darin, dass wir über die Auferstehung Jesu ein Bild davon haben. Jesus war ja nur 3 Tage im Grab, genau genommen 1,5 Tage bis 2. Er war noch nicht im Stadium der Verwesung. Aber als er kommt, ist sein Leib trotzdem anders. Es ist nicht einfach derselbe. Es ist der identische Leib, er hat seine Wunden, daran ist er erkennbar. Aber die Vertrautesten um ihn herum erkennen ihn trotzdem schwer. Sie haben auch Angst vor ihm. Also etwas ist daran, was nicht vertraut ist. Das ist diese Schranke noch zwischen ihm und ihnen, die immer neu überwunden werden muss. Die muss immer wieder überwunden. Sie haben ihn schon getroffen, sie treffen ihn wieder am See von Genezareth und wieder ist die Schranke da. Sie kennen ihn nicht, sie kennen ihn doch. Ja? Also das können wir auch gar nicht wirklich ausdeuten, was das bedeutet. Aber eine Ausdeutung hat die Theologie gemacht, nämlich die Tatsache, dass wir mit unserem Leibe auferstehen, nicht mit einem fremden Leibe. Also nicht etwas, was uns jetzt völlig neu übergetragen wird, sondern eben ein Leib, an dem wir auch unsere Wunden tragen. Das ist ein sehr schöner Gedanke. Ich bekomme nicht etwas, was mir ungewohnt ist. Ich bekomme mein Haus. Ich bekomme das, was ich immer war. Komma verwandelt. Ja, und das kann man jetzt schlecht ausmalen. Schlecht ausmalen. Aber um bei unserem Thema zu bleiben, jetzt auch abschließend in diesem Punkt. Das Christentum geht am weitesten in der Behauptung, dass es nicht nur ein Überleben der persönlichen Seele gibt, nicht nur der Stammesseele, nicht nur der allgemeinen naturwüchsigen Kraft, Lebenskraft meiner eigenen Seele und dass sie deswegen auch noch in einer Art von Zwischenzustand bleibt nach dem Tode, bevor sie ihren eigenen Leib wieder hat. Und das möchte ich dadurch stützen, nochmal durch die Überlegung, die wir alle kennen, auch von der Sprache her kennen. Leib und Seele gehören eigentlich zusammen. Das deutsche Wort Leib bedeutet ja nicht nur Körper. Das ist ja der Unterschied, den wir zu anderen Sprachen haben. Gott sei Dank, vielleicht ist das nochmal auch ein Hinweis auf die Kraft gerade der deutschen Sprache. Leib bedeutet Leben. Der Leib ist immer der Lebendige. Der Leichnam ist nicht mehr Leib, er ist Körper. Auch das ist Körper, das Glas Wasser ist Körper. Versteht, der Körper kann ein toter Körper sein, dreidimensional mit Schwerkraft. Das ist die Definition von Körper. In dem Sinne habe ich auch einen Körper, mein Arzt behandelt meinen Körper, hoffentlich ordentlich. Ja. Aber Leib ist noch was anderes. Leib ist das Durchdrungensein meines Körpers mit Lebendigkeit. Und das drückt sich im Wort Leib aus. Leib enthält eigentlich Seele. Wir sagen schon im Deutschen Leib und Seele, gutes Essen hält Leib und Seele zusammen, ja? Im Grunde genommen ist aber im Wort Leib die Lebendigkeit der Seele schon enthalten. Einfach mal merken. Andere Sprachen müssen sich helfen, weil sie eigentlich, die romanischen Sprachen haben nur das Wort Körper. Die unterscheiden das nicht, deswegen wird es auch schwieriger. Gut, wir bleiben dabei, dass diese Möglichkeit meiner Persönlichkeit, die sich in diesen 80 Jahren meines Lebens dann auch konkretisiert, auf eine mir noch unbegreifliche Weise in meinem eigenen Leibe wieder verbindet mit meinem eigenen Leibe. Gibt es dafür einen Beleg? Fragen Sie mich das nachher. Was ich anstrebe mit dieser Überlegung, ist eigentlich mal mitzudenken. Verstehen Sie, in diesen Dingen gibt es jetzt Belege insofern, als man natürlich empirische Aussagen haben von Menschen, die sowas. Es gibt Menschen, die tatsächlich, glaube ich, mit ihren Toten auf irgendeine Weise in Kontakt kommen. Ich meine bitte nicht Tisch in den Rücken, meine ich gar nicht. Auch etwas, was nicht aufgrund einer Technik geschieht, auch nicht aufgrund irgendeines Trainings. Es kann etwas geschenkt werden. Man kann einen Traum haben, in dem wirklich so etwas wie eine Realität sich offenbart. Das, glaube ich, kann man sagen. Aber man kann es weder machen, man kann es nicht üben, ich kann es auch nicht wollen. Doch wollen kann ich es, aber ich kann es nicht herstellen. Und es ist aus dem Bereich unseres Zugriffs, aus dem Bereich unseres Machens. Ja? Insofern hat es eine offene Stelle, aber es ist nicht unlogisch. Also der Glaube an Jesus schließt tatsächlich, das ist völlig deutlich, die Auferstehung im Leibe mit ein. Caro, cardo. Cardo ist der Angelpunkt. Um das Fleisch dreht sich der Angelpunkt des Christentums. Wenn das Christentum nicht vom Fleisch redet, braucht es nicht reden. Dann können wir andere Religionen auch haben. Aber die reden nicht vom Fleisch. Ja, das Fleisch ist die, und zwar nicht das Jetzige, das hat eine Irritation, das trägt seine Tödlichkeit an sich. Aber es gibt, aber dieses Gelöste, also das in der Sprache der Evangelien schwierig zu sagen, verklärt. Also etwas ist klar geworden, Licht, also ein lichthafter Aspekt, etwas sehr Schönes. Aber ich bin es selbst. Er tritt ja den Jüngern auch gegenüber und sagt, ich bin es, ja. Schwierigkeiten, ihn zu erkennen. So, also wenn man in diese Logik wollte ich einfach mal darstellen. Und in diesem Sinne gibt es die Hoffnung. Die Hoffnung, in diesem Leibe wieder zu sein. Ihn übrigens deswegen zu ehren, sagt noch Paulus. Ich fasse mal zusammen, nachdem wir eine One World Religion schon abgelehnt haben, will ich jetzt trotzdem versuchen, das Gesagte so zusammenzufassen. Also bei aller Unterschiedenheit, apersonale Seele, Stammesseele, unpersönliche Lebenskraft, die auch Materie betrifft, eine Lebenskraft, die auch alle Dinge haben, die hier sind, auch die sogenannten toten Dinge haben diese Seele in der alten Tradition als Lebenskraft. Wenn wir das mal zusammenfassen, können wir immer, also der erste Satz, dann kommt ein zweiter, Seele ist Leben. Sie können Seele mit Leben übersetzen, wo immer Sie sie haben, ist Leben. Ob es Persönliches ist oder Unpersönliches, ist erstmal noch die Frage. Und der zweite Satz, Seele ist etwas Unvergängliches. Das ist auch interessant. Also ob das in den alten Religionen sich im Stamme weiter vererbt, ob es sich im Hinduismus auf andere Lebewesen niederlässt. Ja, ich halte das nicht für eine Lösung, aber ich sage nur, grundsätzlich ist der Aspekt, der drin ist, die Seele ist unvergänglich. Lebenskraft erlischt nicht. Sie wird nicht zunichte. Es wird für sie auf andere Weise gesorgt. Viele Entwürfe bleiben gewissermaßen im Irdischen hängen, ja, indem ich den toten Wein in den Mund schütte. Aber das macht jetzt nichts. Der innere Sinn heißt immer, dass hier etwas bleibt. Es bleibt etwas. Und wie ich mit dem umgehe, schwierig. Vieles ist wenig, ja, sozusagen wenig erfolgreich. Aber die Überlegung, dass das Ganze sich noch einmal tatsächlich mit meiner Person verbindet, das ist, glaube ich, das ist eine Hoffnung, die alle anderen Entwürfe eigentlich einschließt, aber überholt. Ja? Ich komme nicht mehr, also nicht die Katze ist meine nächste Seelenträgerin, sondern ich bin es. Ja? Also die Unbedingtheit des Ich-Seins, des Selbstseins. So, ich zerfließe hier. Ich darf meine Jacke ausziehen, wenn ich darf. Ja. Sie glauben gar nicht, wie anstrengend Denken ist. Oh ja, Sie haben wirklich. Entschuldigung. Ich habe die Hitze in Wien überschätzt. Unterschätzt. So. Also ich ziehe mich jetzt nach und nach so aus. So, jetzt kommen wir in die philosophische Partie. Ich weiß jetzt nicht, Sie können noch aufnehmen. Wir machen das kurz und knackig. So, ich bin bei Edith Stein und zwar bin ich jetzt nicht bei der Heiligen oder Martyr, wir sind bei der Philosophin. Ich hätte dasselbe auch an Husserl entwickeln können, ja, aber Edith Stein ist mir jetzt einfach manchmal bekannter. Edith Stein, wir sind jetzt bei einer Form der wissenschaftlichen und genau genommen philosophischen Betrachtung. Wir haben eine Unterscheidung, die sich schon im Wort Psychologie ausdrückt. Früher hieß es Seelenlehre. Wir werden einen kurzen Schlenker auch zu Freud machen müssen. Im 19. Jahrhundert entsteht die Psychologie als Lehre von der Seele, und zwar in einer Form, in der wir sie bis heute haben, als Folge einer naturwissenschaftlichen Betrachtung des Menschen. Die Renaissance, die Namen Galilei sind hier wichtig und Descartes, dass die Wirklichkeit erst dann wirklich ist, wenn sie in Zahlen erfasst ist. Messen, zählen, rechnen. Galilei hat den berühmten Satz berühmt und schwierig, und an dem kranken wir im gewissen Sinne bis heute. Also damals ein Durchbruch, aber heute eine Last. Alles messen, was messbar ist, der Satz ist in Ordnung, aber alles messbar machen, was nicht messbar ist. Das ist Galilei. Das heißt, jetzt kommen wir an die Stelle, wo wir eine beherrschende Form, also eine Wissensform, mit der gleichzeitig Wissen kennenlernen und behandeln und damit arbeiten haben, und was nicht messbar ist, wird unmessbar gemacht. Im 19. Jahrhundert betrifft das nun erstmal die Außenseite des Menschen, also der Aufschwung der Medizin, klar, aber dann auch die Innenseite. Und hier entsteht die Psychologie. Edith Stein hat hier diese Tradition schon unterschieden zwischen Psyche und Seele. Das ist jetzt wichtig. Im Grunde genommen meint Psyche die Seele, ja, das ist das griechische Wort dafür. Die Abbildung dafür ist übrigens der Schmetterling. Das sehen Sie noch auf alten Sarkophagen. Der Schmetterling, da haben Sie das Luftmotiv. Sie können Luft nicht darstellen, da haben wir uns schon geeinigt. Das müssen wir entweder über das Segel darstellen oder über den Schmetterling. Also etwas, was so ganz leicht dahin fliegt. Psyche ist der Schmetterling. Aber jetzt in der naturwissenschaftlichen Sicht ist Psyche unterschieden von der Seele. Edith Stein nimmt das richtig auseinander. Das ist jetzt nicht nur Edith Stein. Vielleicht haben wir einen Psychologen hier, der könnte das vielleicht später nochmal kommentieren. Psyche bedeutet, dass wir eine Erklärung für Handeln haben, wenn wir die Ursachen des Handelns erkennen können. Jedes Handeln hat psychische Ursachen, und zwar im Sinne einer kausalen Vernetzung. Also die Psychologie versucht, für verschiedene Verhaltensformen Kausalitäten zu finden. Warum handelt ein Mensch so? Warum mordet ein Mörder? Warum liebt ein Mensch? Ja, also solche Dinge. Das heißt, man geht jetzt zurück aus dem Tun in bestimmte Vorgaben, und zwar Kausalitäten, und findet nun psychische Verankerungen, das heißt in der Tat nicht zu bestreitende Kause. Dazu gehört zum Beispiel Trieb, damit sind wir schon bei Freud. Also wir haben triebhafte Anlagen, die zunächst mal Lebenstriebe sind, selbstverständlich, die aber in sich keine wirkliche Koordination haben können oder müssen und die dann, wenn sie übertrieben werden, in Sucht ausschlagen. Ja? Und die Frage, wo geht der Trieb in Sucht über, auch da kann ich Kausalitäten finden. Ja, wer aus einer Alkoholikerfamilie kommt, wird in der Regel Schwierigkeiten haben, keiner zu werden. Ja, also es gibt jetzt psychische Bedingtheiten, also sowohl von der Anlage her, Triebanlage, aber gleichzeitig kommen jetzt noch hinzu soziale Kausalitäten, die Gesellschaft, und zwar die große Gesellschaft, vor allem auch die Familie. Dazu kommen noch pädagogische Erziehungen, das heißt, jetzt kommen meine Prägungen, die mich in eine bestimmte Richtung drücken, und das sind alles Kausalitäten für mein Handeln. Das heißt, die Kausalitäten zeigen die Begrenzungen und die Anschübe oder eben die Kausalitäten. Ich nenne sie nochmal Anlagen, unrichtige Erziehung, mangelnder Lebensraum, Wachstumsraum, der nicht gegönnt ist, gesellschaftliche Schranken. Wir hätten jetzt einen geschichtlich kontingenten Widerstand, gegen den sich ein Mensch erstmal entwickeln muss. Natürlich hat er auch zustimmende Dinge, öffnende Dinge, aber vor allem haben wir auch Widerstände. In diesem Sinne wird die Lebenskraft dazu benutzt, erst einmal ein Leben in vieler Hinsicht gegen etwas auch durchzudrücken. Dazu gehört übrigens auch die Ich-Bezogenheit, die schon bei den Kindern ganz früh einsetzen muss. Kinder, die sich nicht durchsetzen können, haben sehr schwere Lebenschancen. Aber da schiebt jetzt in der Tat triebhaft eine Motorik in uns an, die der Seele zugehört, also sich tatsächlich auch durchzusetzen, also sozusagen in diese Ich-Haftigkeit zu kommen. Das bedeutet auch, anderes wegzudrängen. Edith Stein unterscheidet jetzt davon, und ich muss noch einen Vorsatz machen, das heißt, in der Kausalität unserer Psyche können diese Dinge alle verortet werden. So wie wir da sind, sind wir nicht einfach frei in unserem Tun, überhaupt nicht. Wir haben bestimmte Bedingungen gehabt, unter denen wir aufgewachsen sind, die Kultur, übrigens letztlich sogar die Sprache. Und wenn wir erkranken, man beschäftigt sich ja mit der Psyche in der Regel erst, wenn sie außer der Rand und Band gerät, können wir diese Herkünfte überprüfen. Freud, jetzt sind wir bei ihm, hat ja besonders die Analyse der Herkunft betrieben. Also woher, aus welchen Bedingungen kommt ein Mensch? Das ist Herkunft. Und Herkunft sind Kausalitäten. Und Kausalitäten sind hier verstanden im Sinne von naturwissenschaftlichen Kausalitäten. Also etwas, was uns so prägt, dass wir in der Regel nicht oder sehr schlecht oder nur mit Anspannung vieler Kräfte herauskommen. Aber erstmal tatsächlich eine Geformtheit von naturbestimmten, gesellschaftsbestimmten, anlagebestimmten Vorgaben. Und diese Vorgaben aufzählen und analysieren heißt, an die Gründe unseres Tuns kommen. Warum tue ich das? Descartes hat es ein bisschen einfacher gemacht. Deswegen ist es lustig, es zu erzählen, weil es voll daneben geht. Aber sozusagen der Grund ist identisch. Descartes hat übrigens Pflanzen oder vor allem dann Tieren die Seele als eine Psyche abgesprochen. Er sagt, das sind einfach Maschinen, die sich bewegen. Also bei Descartes sind wir bei einer sehr starken maschinisierten Welt. Aber der Mensch hat Seele, eindeutig. Aber er macht einen Versuch, also reizend und heute völlig überholt, aber man sieht die Denkfigur. Man müsste prüfen, was ein Mensch ist, um zu wissen, warum er was tut. Also pfefferige Speisen essen würde bedeuten, aggressiv zu werden, mal aufs Einfachste ausgedrückt. Ja, oder salzlose Speisen bedeuten eine Harmlosigkeit des Gemüts und so. Also wenn Sie es lesen, ist es reizend, aber Sie haben eigentlich das Grundkonzept. Sie haben das Konzept, dass die Seele sozusagen keinen Innenbereich hat, aus dem heraus sie agiert, sondern sie wird von außen, also von äußeren Ursachen her bewegt. Ja? Das kann das Essen sein, das kann aber meine Umgebung sein. Also etwas, nochmal, Edith Stein hält das fest, die Seele, die Psyche in der Psychologie arbeitet über Kausalitäten. Und man versucht also zurückzugehen an diese Ursachen, um von dort her etwas zu heilen. Unterscheidung, was ist die Seele? Die Seele ist umfassender. Also was ich jetzt sage, ist zusammengefasst bei Edith Stein. Sie hat aber viele Dinge eingearbeitet. Alexander Pfänder gehört dazu, also ein Teil der Münchner Psychologie. Die Wiener Psychologie hat sie mitgearbeitet, also es ist jetzt nicht nur Edith Stein. Und in diesem Sinne ist nun die Seele umfassend. Sie enthält die Psyche als dieses kausal angelegte Steuerungsmoment in uns, Lebensprinzip. Was ist die Seele? Eine sehr einfache Unterscheidung, aber sie führt sehr weit. Seele arbeitet nicht über Kausalitäten, sie arbeitet über Motivationen. Das ist der Unterschied. Eine Causa liegt hinter mir und schiebt mich. Ja? Eine Causa ist etwas aus meiner Vergangenheit, das mich bestimmt. Ich kann meine Herkunft nicht ändern, ich bin bestimmt Schule gewesen, ich lebe in einer Kultur, die werde ich nicht ändern. Ja? Das heißt, das sind Schubkräfte meines Daseins. Motivation liegt vor mir. Das ist ein großer Unterschied. Movere heißt ziehen, also heißt eigentlich bewegen. Motivation, das ist eine schöne Unterscheidung. Die Seele wird von etwas angezogen, und also nicht geschoben von ihrer eigenen Beschränkung her, sondern sie wird gezogen von etwas, was sich ihr attraktiv zeigt. Bitte mal merken, auch wenn Sie im Moment jetzt nicht viel damit machen können. Und zwar dieses Attraktive, das gehört jetzt dringend dazu, sind Werte. Wir werden angezogen von Werten. Das Wort Wert im Deutschen hat wieder eine Wortwurzel, die großartig ist. Wir kennen sie nicht mehr unmittelbar, aber aus dem Wort rückwärts, vorwärts, seitwärts. Wert bedeutet Wendung. Der Wert wendet mich. Zu diesen Werten gehört jetzt nach Edith Stein Schönheit. Ich könnte es einfach mal aufzählen. Attraktiv. Ich tue etwas nicht, weil ich darin sozusagen immer schon auf derselben Schiene fahre. Ich tue etwas, weil es mich wendet. Es zieht. Das heißt, es setzt mich in eine Bewegung auf zu. Also ich komme von her, das wäre die Psyche, aber ich gehe auf hin. Die Seele hat einen Zukunftsmoment, ja, und auf dem Zukunftsmoment kann sie sich auch öffnen. Sie wird angezogen von Werten, das ist jetzt Schönheit, jetzt kommen die ganz klassischen Werte natürlich. Es kommt Wahrheit, das ist ein ganz großer Attraktionswert, wenn man überhaupt ihn annimmt, grundsätzlich. Aber natürlich auch das Gute, dazu gehört aber noch viel anderes. Für Edith Stein ist die Welt der Musik ein solcher Wert, wenig untersucht bei ihr. Also genau genommen jetzt sind wir schon bei dem Begriff der Seele. Die Seele ist jenes Lebensprinzip in uns, das sehr stark vom Gemüt, vom Affekt, von der Emotion, also von der inneren Bewegung, und zwar von einer persönlichen Form des Sich-Aufschließens gemeint ist. Ich schließe mich auf, ich mache auf. Also in einem sehr primitiven Bild wäre es das Gefäß, in das etwas einströmen kann. Edith Stein hat deswegen drei Spannungen. Die Seele wird von außen angesprochen. Die Werte kommen ja auch zunächst mal von außen, auch sinnlich. Jemand, der über die Sinne nicht bedient wird, wird seine Seele nicht füllen. Also die Visualisierung, auch das Hören über die Musik, das sind Momente, in denen die Seele wächst bei ihr. Damit hätte man eine Kritik der digitalen Welt, die ich jetzt nicht einfüge. Das Augenblick, wo wir die Sinnlichkeit abstellen, wird die Seele auch karg. Ja? Also dieses Angezogenwerden durch das, was sich außen gibt oder zeigt und eben zieht, öffnet vor allem. Ja? Öffnet. Die zweite Spannung, also das, die Spannung von außen nach innen, die Seele wird von außen auch gesättigt. Das wissen wir alle. Ich habe vor 15 Tagen in Salzburg, darf ich das gerade als Beispiel sagen, eine Messe gehört, die kenne ich seit immer, das ist die wunderschöne Schubert-Messe, und am Tag darauf haben wir noch die Heidenmesse gesungen, im Gottesdienst, ja, im Gotteslob. Also nicht das Orchester, wir. Wir haben sie langsam gesungen, wir haben sie dreistimmig gesungen, ich kenne die seit ewig und immer schlampig und immer husch husch. Und zum ersten Mal fand ich, wie schön, wie ergreifend diese beiden Messen sind, wenn man sie langsam singt, dreistimmig. Wir waren überhaupt keine Artisten, wir waren nur wir, ja. Und ich weiß es, wir gingen alle still aus diesem Raum, weil das noch geklungen hat, ja. Also es gibt eine Sättigung von Seele, ja, und die läuft über Sinnlichkeit. Das wäre also die Sättigung von außen, es kommt die Sättigung von innen, die Seele wird gezogen auch von innen nach innen, und die letzte ist dann innen nach oben, das werden wir noch sehen. Was zieht innen? Das ist jetzt geheimnisvoll. Ziehe ich mich selbst? Ja, das ist die Frage. Edith Stein wird sagen, dass wir von innen gezogen werden. Sie macht ein Bild auf. Teresa von Avila, ihr Vorbild, hat ja die Vorstellung einer Seelenburg. Teresa wird heute in der Geschichte übrigens der Seelenlehre auch als Klassikerin bezeichnet. Teresa macht ein horizontales Bild. Die Burg hat einen Außenring und dann hat sie 7 Innenringe und im letzten Ring ist das Gemach, in dem sie ankommt. Da ist schon jemand, aber den sieht man nicht, aber bei Teresa hört man ein Pfeifen. Komischerweise im innersten Raum pfeift jemand, so wie der Hirte den Schafen pfeift. Die Seele hat das noch nie gehört, aber sie erkennt es sofort. Es ist tatsächlich der Hirte, der pfeift, und sie kommt vollständig zur Ruhe. Also das Innen ist dann der Ort, an dem ich dann wirklich zu Hause bin. Und zwar nicht allein. Das ist interessant. Hier bin ich in einer Beziehung, die bleibt sehr ungreifbar. Ja, der ist nicht sichtbar. Aber ich weiß, dass ich hier hingehöre. Das ist die Wohnung, die mir zukommt, die 7. Wohnung. Edith Stein nimmt es nicht. Das ist ein anderes Bild. Sie macht die Seele eigentlich als nach unten offen. Man könnte sich einen Trichter vorstellen, aber ein Trichter, der nicht ankommt. bedeutet jetzt von innen nach innen. Ich kann immer tiefer in mich hineingezogen werden. Es gibt keine Stelle, an der ich einfach sagen kann, jetzt bin ich bei mir. Das gibt es nicht. Aber was zieht mich? Erstaunlicherweise geht es jetzt nach unten. Was zieht mich in die Tiefe? Es zieht mich in die Tiefe jemand, den ich genauso wenig sehe wie bei Teresa. Aber ich bin sicher, dass es etwas gibt, in dem ich eigentlich auch zur Ruhe käme, wenn ich denn wirklich immer tiefer komme. Die Ruhe wird größer. Es gibt bei ihr kein Ankommen, interessanterweise. Das hat sie nicht formuliert. Aber dieses Sinken lassen, ja, wir sind hier bei der Seele, wir sind eher nochmal in einem Wasserbild, wo die Seele sich langsam auf den Grund senkt. Sehr schönes Bild. Der Gang von innen nach innen. Das letzte, der Gang von innen nach oben, also sie hat die Seele jetzt in drei Spannungsfeldern und die dritte Spannung in die Höhe, und da lese ich Ihnen etwas vor. Die Seele hat Anteil an der Höhe. Also wenn sie sich im einen Sinne nach unten senkt, dann hat sie gleichzeitig auch eine Attraktion auch noch in eine Höhe. Edelstein nennt das jetzt unverblümt den Geist Gottes. Ich lese Ihnen das mal vor. Die Seele, die sich auf den Geist Gottes stützt, ist zu einer vollständigen Erneuerung und Umwandlung fähig. Umwandlung heißt jetzt in die Nähe meines Ursprungs kommen. In die Nähe des Ursprungs kommen. Also an den rühren, von dem ich ausgegangen bin. Rühren ist schon sehr viel, aber zumindest mich nähern. Und der Ursprung bedeutet ja, dass ich meine eigene Herkunft mittlerweile dann auch lesen kann. Ich kann lesen, wer ich bin. Ich kann es nicht an mir ablesen. Ich lese es auch nicht in diesem mich nach unten ab, sondern ich lese es ab an dem, der mich gewollt hat. Ja? Das ist ein Hochgezogenwerden. Und daher Umwandlung. Umwandlung bedeutet, dass ich aus dem Zufälligen, das ich mir während meines Lebens zugelegt habe, nun tatsächlich ablege und eigentlich dieses herausarbeite, was meine ursprüngliche Gestalt ist. Ich lese das vor. Die neue Beziehung macht möglich, was natürlicherweise nicht möglich wäre. Indem der Mensch mit innerster Hingabe tut, was Gott von ihm verlangt, wird das göttliche Leben sein inneres Leben. Und jetzt kommt der schöne Satz, er findet Gott in sich, wenn er bei sich einkehrt. Also einkehren ist jetzt aber nicht in der Tiefe gemeint. Es ist genau, wenn ich diese Spannung aufmache. Wir kommen zu diesem Ende. Entschuldigung, ich brauche nochmal... Ich muss das nochmal sagen, ich war vorher erkältet und jetzt muss ich die Folgen dieser Erkältung leider öffentlich austragen. Es tut mir leid. Aber ich komme jetzt gleich zu Ende. Haben wir damit das Gebiet philosophischer Begrifflichkeit verlassen? Fragezeichen. Also die letzte Überlegung natürlich nach oben. Man könnte bei den äußeren, der Spannung von außen nach innen kann man gut mitgehen, die Bereicherung der Seele durch alles, was sich zeigt. Ich glaube, auch diese Überlegung nach unten, also in diese Tiefe, die eigene Tiefe, die kein Ankommen kennt, aber es geht immer noch mehr. Auch das, glaube ich, ist nachvollziehbar. Die Frage, wie können wir in diese Höhe kommen, das ist jetzt natürlich auch eine Frage der christlichen Vorstellung. Ist das noch Philosophie? Edelstein antwortet folgendermaßen, rein philosophisch. Können wir nicht zu einem Verständnis Gottes kommen, rein philosophisch. Es ist uns keine erfüllende Anschauung seines Seins geboten. Aber die theologischen Überlegungen können einer rein philosophischen Lösung zu Hilfe kommen, das heißt zwar zu keiner zwingenden Einsicht, aber sie eröffnen den Ausblick auf die Möglichkeit einer Lösung jenseits der philosophischen Grenzpfähle. Sie entspricht dem, was philosophisch nicht mehr zu erfassen ist, aber umgekehrt erschließt die philosophische Erforschung den Sinn der Glaubenswahrheiten. Also das ist auch eine starke Behauptung, dass wir von beiden Seiten gewissermaßen an etwas herantreten können. Was merkt die Seele, wenn sie in diese Beziehung geht? Damit kommen wir wirklich jetzt in die Rundung. Je deutlicher die Seele nach oben sich ziehen lässt, muss ich das nochmal sagen, wir dürfen jetzt bei dem Seelenbegriff keine Aktivität im Sinne eines Trainings, also eines unentwickelten Trainings ausgehen. Die Werte ziehen von sich her. Bitte nochmal. die Attraktivität besteht darin, dass ich eigentlich nicht viel dazu tun muss. Gerne tun, was mir angeboten wird. Gerne aufmachen, wo sich etwas zeigt. Verstehen Sie so? Also nicht das Krampfhafte, auch nicht im Sinne des Trainings. Wir sind an den Begriff des Trainings so gewöhnt, dass wir das auch immer denken. Aber die letzte Möglichkeit eines Öffnens ist ein sich ziehen lassen. Und sie nennt nun die Erkenntnis, die kommt, dass mein Sein ein Empfangenes ist. Das bedeutet schon, dass ich es nicht gemacht habe, aber dass der, der mich mir gegeben hat, mich zieht. Also hier kommt jetzt die Aktivität kommt jetzt gar nicht mehr von mir. Ja? Es ist eigentlich nur noch ein Zulassen. Ich bin ins Dasein gesetzt. Ich werde von Augenblick zu Augenblick darin erhalten. Zu den Geschöpfen gehört ein Empfangen, das nicht in ihrer Macht steht. Es ist ein Gegebenes und setzt den Geber voraus. Die Seele kann nur noch annehmen und das ist die Sache ihrer Freiheit. Das klingt jetzt sehr schön. Also im Grunde zieht uns Gott, ja, das ist die Aussage. Man kann dem nicht glauben, natürlich, man kann sagen, das habe ich noch nie erlebt. Edith Stein würde sagen, da wird es Zeit dazu. Lernen wir einfach mal aufmachen. Also dieses Persönliche, sozusagen sich beständig irgendwie engagieren. Bei ihr ist stärker dieses in Empfang nehmen können. Sie hat ja ihre eigene Konversion übrigens auch als ein Empfangen, nicht ein Bestreben ihrerseits gesehen. Sie ist von etwas überrascht worden, was sie gar nicht im Auge hatte. Also da meldet sich etwas und wenn es sich nicht meldet, geschieht auch gar nichts. Ja? Also lassen wir sich das melden. Deswegen am Ende nochmal. Sie wird sagen, wir werden in der Seele, die Psyche mit umfasst, also diese Anlage, die ganzen Dinge, die uns geprägt haben und so fort, im Bereich der Höhe nicht selber uns bewegen, wir werden gezogen und wir werden vom Ursprung unseres Daseins gezogen. Wir werden vom Geber gezogen, der mich mir gegeben hat. Und dann lerne ich auch kennen, wer ich bin. Das heißt, die Seele ist verdichtet nochmal, auch hier die Lebenskraft, aber die Lebenskraft als eine Empfangene, und als eine, die in dem Empfang auch wieder dem Geber zurückgegeben werden kann. Die Seele also in diesem unendlichen Zwiegespräch zwischen meiner Seele und seiner, also ich bin mir gegeben und ich begegne dem Geber wieder. Und die Seele führt dieses Zwiegespräch hin und her. Ich ende mit dem schönen Satz von ihr. Die Liebe, das wäre das Wort, das sich für dieses Zwiegespräch nun anbietet, ist ganz Gott zugewendet. Aber in der Vereinigung mit der göttlichen Liebe, also in diesem Hin und Her, umfasst der geschaffene Geist auch erkennend, selig und frei bejahend sich selbst. Die Hingabe an Gott ist zugleich Hingabe an das eigene gottgeliebte Selbst und an die ganze Schöpfung. Danke ich fürs Ihr Zuhören und jetzt wären Sie dran.
Von Herzen als die, die uns heute in dieses Thema einführt, vielfältig von der Religion über die Philosophie, vieles aufgemacht, bewusst gemacht. Wir hatten schon einmal das Thema Freiheit, die Freiheit auch angesprochen, sehr wichtig. Ich kann nur Danke sagen. Ich glaube wirklich, es ist so ein Überblick gewesen von Ihnen. Sie haben viele Türen geöffnet. Und es ist ein Zufall, ich habe versucht, die Frau Professor Schlosser anzuwerben für einen Vortrag. Sie hat keine Zeit und hat mir eine Assistentin ans Herz gelegt. Und sie kommt als letzter Vortrag und sie wird auch über die Seele als Wohnung Gottes von der Therese von Avila zu Edith Stein. Das heißt, wir beginnen mit Edith Stein und beenden das Seminar. Und ich denke, das ist wirklich ein toller Zufall und ich danke Ihnen nochmals von Herzen. Ich nehme an, Sie werden Fragen haben. Gibt es Fragen? Bitte.
In der Kriegsresonanz sind erstmal als Bundesverbraucher runtergekommen. Wie weit kann das Kraft für jemanden, der schwer tut, da einzusteigen?
Welcher Begriff ist Ihnen?
Bitte mal.
Es ist darum gegangen, dass die Dame den Begriff Resonanz, er ist immer wieder während des Vortrages ihr bewusst geworden und sie hätte gerne mehr Erklärung.
Sehr schön, sehr schön. Also Resonanz ist ja genau ein Hin und Her, ne? Etwas tönt und tönt wieder. Man kann die Seele auch als Resonanz, als Resonanzboden bezeichnen. Ja, das ist ein sehr schöner Ausdruck.
Also ich denke, dass es eine Hilfe ist, gerade wenn man sich schwer tut, da einzusteigen und diese gläubigen Gedanken und Erkenntnisse, dass das eine Stufe ist, die, wo man sich leichter tut.
Es ist erst am Schluss wirklich gläubig. Natürlich, die Religionen setzen auch eine bestimmte Gläubigkeit voraus, aber die Religionen, so wie ich sie dargestellt habe, entsprechen einer bestimmten Erfahrung. Verstehen Sie, das ist ja nicht einfach nur Phaselei, sondern Religionen basieren schon auf einer gemeinsamen auch Erfahrung des Göttlichen. Gerade dann, wenn man nicht vom Christentum spricht, gehen viele ganz gut mit. Einfach weil es ist schon auch erfahrungsgestützt vieles. Ja, dass die Toten nicht tot sind, das glaube ich, kann man ganz gut vermitteln. Ich habe lange Zeit ja vor einer agnostischen Gruppe sprechen müssen in Dresden. Da haben die wenig Einwände gehabt. Die großen Einwände kommen am Schluss, die kommen dann, wenn man von der Auferstehung des Leibes spricht, da hakt man total aus. Und auch erst am Schluss, wenn man von dem Aufstieg in die Höhe spricht, weil da wird dann Gott genannt. Aber zwischendrin ist es, also zum Beispiel die Öffnung der Seele auf die sinnliche Wahrnehmung, das ist großartig, das kann man sofort mitvollziehen. Und das ist Resonanz. Absolut. Deswegen ist hier das Beispiel der Musik auch bei Edith Stein sehr stark. Man hört Töne, die man nicht selber macht, man findet sie wundervoll, man geht ihnen nach, man will und so. Auch das Zweite, der Gang in mich selbst, das wird auch mitvollzogen. Das setzt nicht so viel Glauben voraus. Also jeder Mensch beschäftigt sich zu einem bestimmten Zeitpunkt auch mit sich. Ja? Und dieses in sich auch gezogen werden, also ich spreche voll von der Resonanz, ganz gut. Ich würde aber sagen, dass nur die letzten Positionen Glauben verlangen. Das andere ist viel stärker erfahrungsbasiert. Ja?
Ja, ich denke, der Hartmut Rosa, der Soziologe, der ja eigentlich nicht gläubig ist, so viel ich weiß, aber
er lässt es nie raus.
Er davon spricht und das ist absolut.
Hartmut Rosa heute in Erfurt, nein, Moment, in Jena. Er lässt es nie raus, was er genau ist, aber er spricht so intensiv positiv, dass man immer sich denkt, eigentlich als Soziologe kann er nicht sagen, was er glaubt. Das ist richtig schwer, ja. Das ist, aber von der Art, wie er spricht, muss er einen Zugang dazu haben, absolut. Hat gerade heute eine große Zuhörerschaft, große Leserschaft.
Das ich hier mal gelesen habe. Bei der Zeugung zündet sich die Kerze des Kindes an der Eltern an.
Mhm.
Und damit ist die Seele weitergegeben an das Kind.
Mhm.
Dieses Bild ist für mich sehr, sehr interessant.
Mhm. Aus dem Grunde, es ist ein Bild, aber es ist deswegen sehr schön, weil beide Kerzen sich nicht beeinträchtigen. Ich nehme der ersten Kerze nichts, die zweite brennt von selber, sie kann auch wieder weitergeben. Ja. Die Kerze ist ein großartiges Bild, das das Geben nicht verringert. Was vergibt, wird nicht weniger. Ich verliere nicht an Licht, gar nicht. Ja. Großartig. Es gibt wenig Bilder, wo man das so klar machen kann. Geben beeinträchtigt mich nicht. Ja, schön, danke. Wie? Ja, das kann man natürlich sagen. Das wäre auf jeden Fall Theresa. Sie werden die sieben Wohnungen werden Sie bei ihr kennenlernen. Bei Daniela Köder ist das. Das ist ein schönes Bild. Wohnung hat halt immer was Statisches. Ja. Wir brauchen in den Bildern, wir greifen mal dahin, mal dahin. Die Kerze ist jetzt von der Lebendigkeit her intensiver. Ich kann auch sagen, ich habe mein Licht am Licht Gottes angezündet. Verstehen Sie so? Oder in meinem Licht brennt auch das Licht Gottes. Aber Wohnung hat natürlich auch was Schönes. Wir haben, das Evangelium ist voll von verschiedenen Bildern. Statische Bilder, bewegte Bilder. Auch Bilder, in denen gar nichts sichtbar wird, wird zwei oder drei zusammen sind, bin ich mitten unter ihnen. Leider sehen wir ihn nicht, sehr leider. Wäre schön, wenn das... Wir sehen immer nur wieder uns selber, ja. Also das sind auch relative Zumutungen, zu sagen. Deswegen ist es gut, wenn man verschiedene Erfahrungsbereiche aufruft. Aber die Wohnung ist was Schönes, ja.
Da würde ich jetzt noch etwas fragen. Mir fällt auf, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber in unserem Glauben, wir feiern einmal im Jahr ein Fest am 2. November, Allerseelen. Ich weiß nicht, ob das in anderen Religionen und Konfessionen auch gibt. Und das bedeutet ja nicht nur, dass man an die Verstorbenen denkt, sondern an ihre Seelen. Sie leben ja weiter bei uns.
Also der Satz heißt immer wieder, die Toten sind nicht tot, bitte, wenn sie sich nichts merken, merken sich das. Der Ausdruck Tod ist irreführend, weil er natürlich beschreibt einen Teil, der im Grabe liegt oder schon längst verwest ist, ja. Aber die Toten sind grundsätzlich gar nicht tot, sie sind in gar keiner Religion. Selbst in Religionen, also beim Buddhismus ist immer die Frage, ob das so zutrifft, weil er extrem in eine Vernichtung des Ego übergeht. Aber klassischerweise in den Religionen sind die Toten einfach in einer anderen Form lebend. Ja. Lebend, immer. Aber wir kommen schlecht an deren Lebendigkeit dran. Und 1. November, also es ist klar, wir haben übrigens im Gegenzug den 1. Mai, ja, der 30. April ist ja das Blocksbergfest, also die Hexensabbat, ne? Faust und Goethe. Es ist kein Zufall, dass der halbe Jahr später ist jetzt der Allerheiligen, aller Seelen. Es gibt auch für andere Kulturen dieses Datum übrigens, interessanterweise. Das ist noch vor dem Wintereinbruch, aber da ist eine geheimnisvolle Nacht. In Irland ist sie lang vor dem Christentum. Die haben ja mehrere Welten hintereinander gestaffelt. Ski heißt eine dieser Welten. Da kommen die Leute aus dem Ski in den Bereich der hier Lebenden. Es sind aber fünf Abteilungen, so wie wenn man fünf hintereinander gestaffelte Kosmoi hat. Ja? Und die kommen in dieser Nacht. Sie sind freundlich, sie werden auch zum Essen geladen, aber es kann sehr schnell in Streit übergehen. Es ist eine ganz gefährliche Nacht. Manchmal kommt es zum Hauen und Stechen. Also in der Nacht ist eine Umschichtung. Das ist eine Umschichtung. Also da verlassen wir auch die belebte Jahreszeit, gehen eigentlich in diese kalte Jahreszeit über. Und da kommen nochmal diese Mächte, die wir eigentlich beschwören müssen, damit sie uns günstig sind. Das gelingt nicht immer. In den Rauhnächten nach Weihnachten zog ja das wilde Heer über Germanien. Man stellte denen auch Essen und Trinken hin. Man heizte die Badstuben. Was man damit gemacht hat am Morgen, wenn die nicht drin waren, weiß ich nicht. Das, glaube ich, spielte gar keine Rolle. Aber es war alles vorbereitet. Essen und Trinken, schönes Bad für Wotan und seine Genossen. Aber das ist zeitversetzt. Aber es ist immer dasselbe Gedanke, dass sich die oberen Mächte mal wieder melden. Und wehe, wir sind nicht vorbereitet drauf. Ja? Dann klappt die nächste Zukunft wieder nicht. Und das ist dasselbe mit dem 1. 2. November. Also das Christentum hat sich da drauf gesetzt, auf diese Wende. Klar, wie es vieles benutzt hat und hat es über die Heiligen und die armen Seelen definiert.
Danke. Bitte.
Danke. Ich finde es sehr bemerkenswert, ein Vortrag für die Seele ohne den Python, ohne Sokrates, ohne andere Formen der Substanz.
Ja.
Das ist
okay.
Sehr wichtig, was gedacht wird.
Ja, ja, ja. Ja, vielen Dank. Also natürlich Phaidon. Ich habe die Griechen im Allgemeinen erwähnt, aber nur mit der Vorstellung der Unterwelt. Ja. Was der Phaidon, also Sokrates, was Platon, natürlich enthält etwas, was indirekt da war, aber nicht ausgesprochen wurde, nämlich die Unsterblichkeit der Seele. Die Unsterblichkeit der Seele. Ja, das ist also natürlich. Und zwar ist es auf einem sehr hohen und großartigen Diskussionsniveau. Ganz absolut schön, ja. Ja, völlig richtig. Deswegen ist ja Platon bei den Christen auch als Christianus bezeichnet worden, ja. Den muss man gar nicht taufen, der ist immer schon drin. Danke für den Hinweis. Die These selber haben wir festgehalten, nämlich, dass die Seele nicht stirbt. Aber sehr schön, danke, natürlich, wunderbar, zu Hause nochmal Platon lesen, sehr schön. Entschuldigung?
Ich würde auch im zweiten Teil Ihres Vortrages kommen, nur das Ende. Also man sieht, bei Nestig haben wir ja 1000 Jahre.
Ach so.
Im Platonismus verbracht.
Ja.
Also wir sind sogar aufgewachsen, so meine Generation.
Im Platonismus.
Okay.
Im Platonismus. Nein, nein, ist ja wunderbar. Also Platonismus gehört selbstverständlich elementar in die europäische Tradition. Nochmal anders. Die Unsterblichkeit der Seele ist ein grundsätzlicher Durchgang. Was Platon schafft, im Unterschied zu natürlich Mythen und Religionen, ist, dass das Ganze erstmal auch vom inneren Gedankengang her durchsichtig wird. Also er hat ja eine logische Beweisführung, ja, eine gewisse Logik. Und in dem Sinne ist Platon natürlich eine unverzichtbare Adresse. Warum habe ich ihn nicht gebracht? Warum nicht? Ich kann es gar nicht sagen. Also ich bin jetzt eher jetzt erstmal in die moderne Diskussion gekommen mit der Unterscheidung zwischen Psyche und Seele. Aber danke, einfach, es ist eine Bereicherung. Wenn Sie das zu Hause haben, lesen Sie es mal. Es ist eine der Grundstrukturen. Die Aussage ist dieselbe. Ja? Wir haben keine neue Position, aber dass die Seele selbstverständlich nicht stirbt. Selbstverständlich nicht. Selbstverständlich nicht. Es ist nicht einfach nochmal, wir sind ohnehin schon rausgegangen aus dem Christentum. Das Christentum hält das genau fest, aber der Unterschied ist jetzt, die Religionen in der Regel mit wenigen Ausnahmen sprechen von der Unsterblichkeit der Seele, vom Nicht-Totsein der Toten. Das Christentum spricht nicht von der Unsterblichkeit der Seele, es spricht von der Auferstehung des Leibes. Das ist nochmal ein Schuss drüber weg. Ja? Das kann Platon nicht. Wie soll er es können? Dazu braucht man die Erfahrung Jesu. Außerhalb dieser Erfahrung kann ich das nicht formulieren. Ja? Also das Christentum handelt nicht von der Unsterblichkeit der Seele, sondern das schließt sie ein, aber es spricht von der Auferstehung des Fleisches. Resurrectio carnis hieß das früher. Resurrectio mortuorum heißt es heute. Ich weiß nicht, wer das so verschämt ausdrückt. Also gemeint ist wirklich der eigene Leib. Ja, aber wirklich, vielen Dank. Klar, gerne.
Gut, nochmal vielen Dank. Nächste Woche darf ich Sie einladen, auch was die Frau Professor vorhin angesprochen hat. Der Herr Professor Ritt wird über Der Tod ist nicht die Himmelfahrt der Seele sprechen. Das hat sich darauf, er hat mir lange geschrieben, ob das ein passendes Thema ist, aber es berührt ihn persönlich selbst, hat er gemeint, weil er sehr viele Gespräche mit alten Menschen führt, die dieses Problem am Lebensende sehr stark verspüren. Und er hat gemeint, das passt dadurch ganz stark auch in diese Runde. Ja, und Sie haben es vorhin auch angesprochen mit Seele fährt in den Himmel. Ja, ich kann Sie nur einladen für nächste Woche.
Ja, Moment, und er sagt, die fährt nicht in den Himmel.
Genau.
Aha, müsste ich jetzt hören, was er meint.
So.
Also ich habe nicht gesagt, dass die Seele in den Himmel fährt. Das habe ich
nein.
Das ist ja eine sehr, sehr schlichte Ausdrucksweise. Jetzt müsste man wissen, was er meint, aber das kann ich ja nicht kommentieren, wenn ich nicht weiß, was er meint.
Können wir uns nur überraschen lassen, weil ich wieder gefragt worden bin wegen des Abhörens der Vorträge. Sie finden das auf dem Folder, da ist die Adresse drauf und Sie können jeden Vortrag, der hier stattfindet, zu Hause noch einmal nachhören.